SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Drei Romane hat sie bereits in Deutschland publiziert. Auf allen drei Covern sind Frauenfiguren abgebildet, die kein Gesicht haben. Statt eines Gesichts ist da immer nur eine rosafarbene Fläche. Will sagen, die Frauen, um die es hier geht, sind völlig austauschbar. Das macht sie ganz bewusst, die koreanische Autorin Cho Nam-jo. Mit dem Roman Kim Ji-young, geboren 1982, wurde Cho international bekannt. Es ist die Geschichte einer koreanischen Frau Mustermann, die gesellschaftlich vielfältig zurechtgestutzt wird. In dieser Durchschnittsfigur fanden sich auch Frauen anderer Länder wieder. Der Roman wurde ein Bestseller. Jetzt ist Chos neuer Roman erschienen. Er heißt »Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah«. Die Kritikerin Isabella Akutschi hat den Roman gelesen und ist jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Frau Akutschi.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, die Hauptfigur im neuen Roman von Cho Nam-jo ist wieder eine Frau. Sie heißt Go Mani und sie ist 36 Jahre alt. Um ihr Leben geht es in diesem Roman. Was erfahren wir über sie?
Ja, sie ist eben 36 Jahre alt und sie ist noch unverheiratet. Und das gilt in Südkorea bis heute für Frauen als großer Makel. Und sie wohnt auch noch bei ihren Eltern, was auch typisch ist für unverheiratete Frauen in Südkorea, auch weil es meistens viel zu teuer wäre, sich in einer Großstadt wie Seoul eine eigene Wohnung zu nehmen. Und sie unterstützt die Eltern finanziell. Das heißt, alles, was sie in ihrem Job verdient, trägt sie brav nach Hause und gibt es ab. Und auch das wird eigentlich als selbstverständlich angesehen. Es endet dann aber leider, als sie ihren Job verliert. Sie wird betriebsbedingt gekündigt, vermutlich auch, weil sie nicht gerade eine Überperformerin ist. Und sie verfällt dann in so eine Phase der Scham und der Depression. Also sie traut sich erst gar nicht, ihren Eltern davon zu erzählen, geht jeden Tag normal aus dem Haus und fährt endlos mit der U-Bahn durch die Gegend. Und während sie so in so eine depressive Lethargie verfällt, tun sich gleichzeitig für die Familie aber auch neue Chancen auf. Und zwar soll das sehr prekäre Wohnviertel, in dem sie leben, saniert werden. Und auf einmal rückt der Traum, in einen modernen Hochhauskomplex zu ziehen, in greifbare Nähe. Das ist mal so die eine Ebene. Und die zweite Erzählebene, darin erinnert sich Go Mani in versetzten Rückblenden an ihre Kindheit, so an die Zeit zwischen ihrem 9. und ungefähr 11. Lebensjahr. Und für mich war das ehrlich gesagt erzählerisch der weitaus stärkere Teil.
Sie schaut zurück auf ihre Kindheit und ja, sie geht zur Schule, so wie man das macht als Mädchen. Alles läuft ziemlich normal, aber es gibt eine Leidenschaft in ihrem Leben und das ist das Turnen. Also zuerst übt sie mit ihren Freundinnen, dann meldet die Mutter sie auch zum Turnunterricht an. Das ist dann zwar leider bloß bei einem Aerobic-Studio, aber der gute Wille war da. Ja. Und wir erleben Go Mani in Bezug auf dieses Turnen ein einziges Mal wirklich leidenschaftlich. Warum ist ihr das Turnen so wichtig?
Ich glaube, das ist so die einzige Möglichkeit, wirklich aus dieser Tristesse ihres Alltags in diesem prekären Viertel mit ihren auch, ja, sehr stumpfsinnigen, muss man leider sagen, Eltern zu entkommen. Sie bildet sich dann sogar ein, die Reinkarnation von Nadia Comăneci, einer berühmten rumänischen Kunstturnerin, zu sein, obwohl die noch nicht mal gestorben ist. Und das Witzige oder Groteske ist, dass ihre Mutter sie völlig unterstützt in diesem aberwitzigen Traum, Kunstturnerin für Olympia zu werden. Dabei fehlt den Eltern eigentlich hinten und vorne das Geld, um dem Kind dieses Training zu ermöglichen. Sie versuchen es dann trotzdem, weil die Mutter so dahinter ist. Und die Mutter ist überhaupt eine sehr interessante Figur. Sie ist nämlich leicht geistig behindert. Man erfährt nicht so wirklich, was mit ihr los ist, aber sie wird von ihrem eigenen Vater und auch dem Umfeld immer so als debiles Dummchen abgetan. Und sie legt sich aber mächtig für ihre Tochter ins Zeug, bis dann dieser Traum zerplatzt. Sie hat eben leider gar kein Talent zum Kunstturnen. Und ab da geht es eigentlich seelisch mit Go Mani bergab. Also sie macht zwar alles brav, ihren Schulabschluss, sogar einen Uniabschluss, sucht sich einen Job, aber sie ist wie innerlich tot, kann man sagen. Und für mich war die Botschaft dahinter so ein bisschen, dass für Menschen aus der Gesellschaftsschicht von Go Mani in Südkorea Träume eigentlich etwas sind, was nicht in Frage kommt, dass man da irgendwie dran glaubt, dass man sich irgendwann mal selbst verwirklichen könnte. Also Träume sind nur etwas für Kinder oder für Narren, wie eben ihre Mutter eine ist in den Augen der Gesellschaft.
Wenn Sie darüber sprechen, Frau Akutschi, dann klingt das gleich verallgemeinernd, so als wäre Go Mani die sich übrigens auch deshalb als Reinkarnation von Nadia Comaneci betrachtet, weil Comaneci und Gomani so ähnlich klingt. Also wenn Sie darüber sprechen, dann klingt das so, als sei Gomani für Sie so eine Art Pars pro toto, irgendwie auch so eine Art Musterfrau. Haben Sie diesen Roman, also auch dieses Porträt einer asiatischen, ostasiatischen Mitdreißigerin auch mit einem soziologischen Blick gelesen? Sie sind ja immerhin Japanologin, Frau Kutschi.
Ja, also es ist schon interessant, dass gerade solche Frauenfiguren gerade verstärkt durch die Gegenwartsliteratur in ostasiatischen Ländern schwirren. Also gerade japanische Gegenwartsliteratur, zum Beispiel Sayaka Murata oder Mieko Kawakami, die jetzt auch mehrfach ins Deutsche übersetzt worden sind, da gibt es auch immer wieder in den Romanen genau solche Frauenfiguren, die eben dieses Klassenziel Heirat nicht erreicht haben oder auch gar nicht erreichen wollen, die so relativ stumpf einer Erwerbstätigkeit nachgehen und sozial sich völlig isoliert fühlen. Also auch Gomani hat absolut gar keine Freunde. Und Japan und Korea sind ja nun schon auch in vieler Hinsicht sehr unterschiedliche Länder, aber haben auch starke kulturelle Gemeinsamkeiten, auch durch den Konfuzianismus. Und das sind eben starker Leistungsdruck, viele Überstunden, auch sehr krasse Hierarchiegefälle, sogar innerhalb der Familie. Und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, die eigentlich nur auf dem Papier stattfindet und wenig in der Praxis. Und das, glaube ich, führt tatsächlich dazu, dass es auch in der Realität viele Frauen gibt, wie Gomani, die sich immer mehr in sich selbst zurückziehen und irgendwie gar nicht mehr nach außen leben, sondern nur noch nach innen und zwar scheinbar funktionieren, aber eigentlich innerlich wie erstorben sind. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, nehmen mir diese Art von Frauenfiguren gerade auch so ein bisschen überhand. Ich habe auch so den Eindruck, dass es vielleicht auch verstärkt so ist, dass solche Bücher übersetzt werden, weil man sie jetzt inzwischen hier etabliert hat auf dem deutschsprachigen Markt und die deutschsprachigen Verlage darauf anspringen und sagen, ah ja, das ist wieder so jemand aus Japan, der über so sozial isolierte Menschen schreibt, das funktioniert hier auch gut, ich würde gerne auch mal was anderes wieder lesen. Und ich fand auch in diesem Fall, dass Gomani relativ flach bleibt als Charakter. Also ich hätte mir mehr tiefen Zoom in ihr Seelenleben gewünscht. Man wird eigentlich nicht so wirklich schlau aus ihr, warum sie so resigniert ist, nur weil sie keine Kunstturnerin geworden ist und in der Grundschule gemobbt wurde von ihren Freundinnen. Das allein, finde ich, ist noch kein schlüssiger Grund, dass sie so, wie ihre Mutter einmal sagt, so lahmarschig ist.
Sie ist lahmarschig, finde ich auch. Die Spezialität von Cho Nam-jo ist ein sehr nüchternes, vor allem registrierendes Erzählen. Das hat aus meiner Sicht fast was Dokumentarisches. Also das war auch in den beiden vorherigen Romanen so, die es auf Deutsch gibt. Kim Ji-young, geboren 1982, und der zweite Roman Miss Kim. Ich muss sagen, ich sehe die Relevanz ihrer Themen, also das Prekariat, die Schattenseiten des koreanischen Wirtschaftswunders, auch vielleicht die Einsicht, Korea besteht nicht nur aus glitzerndem K-Pop, das Leben in den Hochhäusern, die Probleme der Frauen und so weiter. Aber der Erzählton, der ist in seinem neutralen Erfassen für mich beim Lesen auch echt ein bisschen langweilig. Ich musste mich durch dieses Buch ein bisschen hindurchquälen. Mit wie viel Leidenschaft haben Sie es gelesen?
Also mit mehr Leidenschaft, als ich anfangs befürchtet habe. Mhm. Ich muss nämlich gestehen, dass ich den Roman Kim Ji-young, geboren 1982, den hatte ich als Hörbuch angefangen und nach 2 Stunden aufgehört, weil ich es so öde fand. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich lieber ein Sachbuch gelesen. Aber hier ist doch deutlich mehr Witz und auch mehr, sag jetzt mal so kitschig, Herz vorhanden. Also man kann sich viel besser in die Geschichte reinfühlen, finde ich. Man merkt auch Cho Nam-jo an, dass sie Drehbuchautorin ist. Also es gibt wirklich einige sehr pfiffige Szenen. Allerdings ist das auch so ein bisschen vielleicht ihr Problem. Ich habe immer so das Gefühl, die Figuren und auch die Szenen bleiben so anskizziert. Ich habe so den Eindruck, man könnte daraus wunderbar einen Film drehen und es sind noch viele Leerstellen vorhanden, was die Figuren angeht oder auch was die einzelnen Ereignisse angeht. Und das könnte jetzt durch die Interpretation von Schauspielern gefüllt werden. Da ist eben noch viel Spielraum da. Als Roman ist es mir irgendwie zu wenig. Also bei mir bleibt so ein Gefühl zurück, ja, interessant, gefällt mir auch, aber irgendwie bin ich unbefriedigt. Und ich muss sagen, jetzt nach diesem Roman, wenn jetzt ein neuer rauskommt, glaube ich, dass ich dann doch Interesse habe, ihn auch zu lesen, weil mir das jetzt besser gefallen hat. Aber so wirklich überzeugt, dass ich sage, oh, diesen Roman muss jeder lesen, auch wenn er sich gar nicht für Südkorea interessiert. Dieses Gefühl habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr.
Danke, Isabella Akuchi.
Ich danke Ihnen.
Und wir sprachen über den neuen Roman von Cho Nam-jo, Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Aus dem Koreanischen übersetzt von Jan-Henrik Dirks. Erschienen ist der Roman im Verlag Kiepenheuer und Witsch.